Ja, Himmelfahrt. Also nochmal, was bedeutet das denn eigentlich? Was ist da passiert und welche Antworten hat dieses Ereignis auf unser Leben oder für unser Leben? Was hat es mit uns zu tun? Hat es Auswirkungen auf unseren Alltag als Menschen, als Christen, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist? Was hat das mit der extremen Liebe Gottes zu tun, von der wir gerade gehört haben? Wo ist Jesus jetzt und wie wirkt er denn in unserer Welt? Wir haben uns drei Punkte mitgebracht. Erstens, er wirkt, weil er erhöht ist. Zweitens, er wirkt, weil er gepredigt wird. Und drittens, er wirkt, weil er wiederkommt.
Er wirkt, nicht so groß, er wirkt, weil er erhöht ist. In der Lesung haben wir es ja gerade gehört, Jesus als der Auferstandene, als der Lebendige ist noch 40 Tage bei seinen Jüngerinnen und Jüngern, bei seinen Freunden, er ist bei ihnen und unter ihnen, er feiert mit ihnen, er isst mit ihnen, er predigt, er lehrt auch weiterhin und er kündigt schon den Heiligen Geist an, aber so weit sind wir noch nicht. Und all das ist ja irgendwie schon seltsam und rätselhaft genug, aber dann plötzlich Himmelfahrt. Jesus wird eigentlich so von jetzt auf gleich, so erzählt die Apostelgeschichte, von einer Wolke aufgenommen und vor den Augen der Jünger emporgehoben. Und ich stelle mir das so richtig vor, gerade noch spricht Jesus ja zu ihnen und dann Himmelfahrt. Ein unglaubliches, ja für die Jünger ein lebensveränderndes Ereignis. Noch feiern sie die Auferstehung Jesu, den endgültigen Sieg über den Tod und dann schnipp, weg. Und ich stelle mir vor, wie sie doch schon sehr verwirrt beieinander stehen und ein bisschen so verzweifelt wie wir heute auch, aus einem anderen Grund, aber doch so in den Himmel schauen und irgendwie nicht so recht begreifen können, was da passiert, vielleicht auch mit Hoffnung im Herzen, dass er nochmal zurückkommt. Ich meine, ist ja schon mal passiert. Und als wäre das nicht noch rätselhaft genug, stehen da plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern. Engel sind es, die bei der Himmelfahrt dabei sind. War ja auch schon am Grab. Es braucht manchmal so himmlische Boten, die den Menschen, die etwas erleben, das deuten müssen. Weil wir Menschen eben manchmal, ich kenne es von mir selber, eine lange Leitung haben. Und da braucht es diese Boten Gottes, die so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und die beiden, also diese Engel, stehen jetzt da und tadeln erstmal die Jünger, die sehr verzweifelt so nach oben blicken. Was steht ihr da? Und seht gen Himmel. Also so Gott verspricht, ihr schaut in die falsche Richtung. Oder das, was ihr euch erhofft, das wird nicht passieren oder zumindest so, wie es ihr euch erhofft, wird es nicht passieren. Dieser Jesus, der von euch weggehen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da steht dieser Jesus, also dieser Jesus, von dem wir in den Evangelien so viel lernen können, von Gottes Sohn, der schon bei der Taufe im Jordan gesagt bekommt, dass er ihn liebt. Die Evangelien erzählen, wie er gepredigt hat, von Gottes Liebe, vom Reich Gottes, das schon im Kleinen beginnt. Wo wir uns anderen Menschen zuwenden, wo wir Nächstenliebe sehen, Mitmenschlichkeit, Güte, ja, unser Glaube lebendig wird. Wie hören, wie er heilt und Menschen heil macht, wie er liebevoll mit Menschen umgeht, den Ausgestoßenen der Gesellschaft, den Vergessenen. Ja, all das erzählen uns die Evangelien. Und ja, es ist auch gut, sich immer wieder daran zu erinnern, wie er war, dieser Jesus. Aber, und deswegen finde ich Himmelfahrt so wichtig, unsere Gemeinden, also dort, wo das Evangelium, die frohe Botschaft weitergesagt und gelebt wird, also unsere Gemeinden, die leben ja nicht nur von dieser glorreichen Vergangenheit. Also unser Leben hier ist ja nicht nur das Aushalten eines Zustandes, der eben nicht mehr so ist wie das damals. Also damals, als Jesus lebte, damals, als er predigte, damals, als die Menschen wirklich an ihm dran waren, und ihn hören konnten, also so ein bisschen nach dem Motto, früher war alles besser, sie kennen's. Ja, die Erinnerung an die Vergangenheit, sie prägt uns, aber wir leben ja hier in der Gegenwart. Das heute, ich glaube, das darf nicht überschattet werden von der Überhöhung eines irgendwie idealen, fiktiven Idealzustands. Denn Christus ist ja da. Er ist gegenwärtig und wirkt unter uns. Der Auferstandene, der an Himmelfahrt erhöht wurde, er ist ja da. Anders. Also nicht mehr der Mann in Galiläa, der Wanderprediger, der Heiliger. Er ist da, aber er ist anders, weil er eben erhöht ist. Also meinen Viertklässlern am Dienstag habe ich versucht, das so zu erzählen. Gottes Himmel, und da haben wir im Deutschen ein sprachliches Problem, weil Himmel ist halt Himmel. Also Gottes Himmel ist nicht unser Himmel, also das oben, der blaue Himmel, also ja, blau, gell, blau, der blaue Himmel, den wir oben sehen. Gottes Himmel ist überall, also wie so ein schöner Duft, wenn man eine Duftlampe anmacht. Das kennen Sie, man zündet eine Duftlampe an und langsam breitet sich dieser Duft aus. Der bleibt ja nicht nur da, wo die Duftlampe ist, sondern so nach und nach verteilt er sich in jede Ecke des Raumes, in dem diese Lampe steht. Und immer weiter und ist dann irgendwann dieser wunderbare Duft allgegenwärtig. Und so ist das, so stelle ich mir das auch mit Jesus nach der Himmelfahrt vor. Also wie Gott Vater ist Jesus auch allgegenwärtig in uns, unter uns und wirkt durch uns und durch den Glauben. Das ist, was uns an Christi Himmelfahrt geschenkt wurde. Dass Jesus Christus eben nicht nur eine historische Figur war an einem Ereignis zu einem Zeitpunkt in der Weltgeschichte. Weil die Geschichte damit eben nicht endet. Es ist nur der Anfang zu etwas ganz, ganz Großem, als etwas Allumfassendem. Die Sache Jesu ist eben nicht beendet. Er ist hier unter uns. Und das ist das Geschenk von Himmelfahrt.
Ja, und er wirkt zweitens durch unsere Verkündigung. Und zwar nicht nur die Verkündigung von Mona und mir, also den offiziellen Pfarrerinnen und Pfarrern. Nein, er schickt seine Leute vor. Also mit dem Blick zum Himmel ist es nicht getan. Damals die Jünger schauten nach oben und sagen, was ist jetzt los? Was machen wir denn jetzt? Nein, es gibt einen Auftrag zu erfüllen, sagt Jesus. Und den nimmt uns Jesus nicht ab. Und jetzt wird spannend. Den nimmt dir und mir Jesus nicht ab. Christus ist alle Macht gegeben, aber jetzt bleibt er im Hintergrund. Aber wieso im Hintergrund? Dann müssen ja wir etwas tun. Dann müssen wir ja etwas hervortreten. Wir erfahren Jesu Wirken auf uns nur, wenn wir uns anschließen und mitgehen. Das ist immer schon so gewesen. Zuschauer erleben ihn nicht. Im Tun zeigt sich immer Gottes Macht. Und wir dürfen unsere Schwäche nicht als Ausrede nehmen. Denn wir sind alle schwach. Stimmt's? Alle Menschen. Wir sind schwach. Aber es geht ja um seine Stärke. Also es geht nicht um uns. Es geht nicht um uns, sondern um ihn. Die Frage ist, ob wir uns zum Narren machen wollen. Im Ernst. Ist die Weitergabe der guten Nachricht, also die Erfüllung des Auftrags, Jesus ist im Himmel, hat gesagt, aber ihr schaut jetzt nicht zum Himmel, sondern ihr bringt jetzt den Himmel auf die Erde. Sind wir bereit, im Schwärmen für den besten Freund, den wir haben, im Schwärmen für diesen Gott, den liebevollsten Vater, der so extrem ist in seiner Liebe und den die Welt so dringend braucht, ist es uns wichtiger, von ihm zu schwärmen, als unseren guten Ruf zu behalten? Was Menschen über uns denken. So war es bei den ersten Zeugen. Die ersten Zeugen, ihr werdet meine Zeugen sein. Und sie bezeugten und sie zahlten dafür einen Preis. Und die Frage ist, bist du und ich, sind wir bereit, auch in dieser Zeit einen Preis zu zahlen? Damit Jesus, damit dieser Auftrag weitergeht. Unsere Entscheidung wird nämlich den Unterschied machen. Ob du Zuschauer bleibst oder ob du aufs Spielfeld trittst. Ob du sagst, so wie in der Tauferinnerung neu bezeugt, ich gehöre dazu, ich spiele mit, ich stelle mich den Fouls. die da passiert in so einem Spiel. Ich bin nicht der, der von außen sagt, das könnte man besser machen. Sondern ich bin der, der sich bereitstellt. Und dann wird Kirche wieder kraftvoll. Mit dir und mit mir, wenn wir das ernst nehmen. Als menschliches Unternehmen ist die Kirche nämlich völlig sinnlos. Aber wir stehen unter demselben Dienstbefehl wie die Gläubigen damals. Was haben wir zu geben? Nicht gute Ratschläge allein. Nicht nur menschliche Gedanken. Nicht nur Mitleid, wenn einer vielleicht krank ist oder schwach ist und so weiter. Nein, Jesus hat uns Vollmacht gegeben. Er hat gesagt, meinen Geist gebe ich euch. Glaubt. In meinem Namen dürft ihr Dinge tun. Was braucht es dafür? Glauben. Auf unserer Seite. Gott ist was zuzutrauen. Und es braucht unsere Hingabe. Hingabe heißt, Gott, ich gebe mich dir hin. Du bist mir so viel wert. Wert als alles andere auf der Welt. Und deswegen gebe ich mich dir hin. Es braucht Mut, rauszutreten. Und wir haben ja den Geist. Wir haben die Gemeinde. Wir haben den Ruf. Paulus sagte, die Predigt vom Kreuz ist eine Dummheit, eine Torheit für die Welt. Und die Frage ist, können wir damit leben? Im Ernst, frag dich mal, kann ich damit leben und sagen, jawohl, jemandes Narr ist man immer. Bin ich Gottes Narr?
Und drittens, Jesus wirkt, weil er wiederkommt. Also sie erinnern sich, die Jünger stehen da und gucken nach oben und die Engel kommen und verkünden ihnen oder deuten ihnen die Situation und sagten, ja, was schaut ihr denn da nach oben? Der Herr wird so wiederkommen, wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Die Engel sagen eben nicht so, ihr seid jetzt für immer und ewig auf euch selbst gestellt. Oder die Geschichte ist aus, ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Es gibt nichts mehr zu sehen. Die Engel mit ihrer Verkündigung, sie weiten eben den Blick in die Zukunft, dass Jesus wiederkommen wird. Das ist eine ganz wunderbare Aussicht, wie ich finde. Und nicht nur diese Aussicht, dass Jesus wiederkommen wird, ist ganz wunderbar, sondern das macht auch etwas mit uns. Denn wir als Christinnen und Christen, wir dürfen ihm entgegengehen. In der Bibel, da gibt es ganz viele verschiedene Bilder für Gemeinde. Also Gemeinde ist zum Beispiel ein Haus, in dem wir alle zusammen wohnen und Jesus ist der Eckstein. Oder wir sind eine große Herde und Gott ist der Hirte. Diese Bilder kennen Sie, es sind alles ganz wunderbare Bilder, aber es gibt noch ein ganz wunderbares, schönes, es ist mein Lieblingsbild für Gemeinde in der Bibel und das ist das Bild des wandernden Gottesvolks. Weil ich finde, in diesem Bild, da steckt ganz, ganz viel Hoffnung. Zum einen ist da dieses Wandern, denn wer wandert, jeder, der schon mal gewandert hat, weiß, das geht nicht, wenn man stillsteht. Wer wandert, ist auf dem Weg. Und auf dem Weg kann ja wirklich ganz schön viel passieren. Da entdeckt man Neues über sich selber vielleicht auch. Man ist auch zu Beginn der Wanderung nicht derselbe wie zwischendrin in der Mitte oder am Ende des Weges. Unser ganzes Leben als Christin, unser ganzes Leben als Christ ist ja eine einzige Entwicklung. Auf einem Weg, nie sind wir fertig, weil wir eben in Bewegung sind. Und der Weg, das werden auch die meisten von Ihnen erlebt haben, der geht ja auch nicht immer geradeaus. Manchmal kommt so eine Kurve und man weiß nicht, was dahinter liegt oder das dunkle Tal, von dem Psalm 23 uns schon singt. Das gehört auch dazu, Zeiten des Zweifels, der Gottesferne. Aber wandern müssen wir durch unser Leben. Das ist was ganz Wichtiges, unterwegs sein. Und, das ist ja das Zweite in diesem Bild, wanderndes Gottesvolk, also wandernd. Wir tun das nicht alleine, also steht ja Gottesvolk. Also Gottesvolk, das sind wir. Damit sind wir gemeint und wir sind ja gemeinsam unterwegs. Also da steht ja nicht nur Gottes Mensch oder so, sondern Volk. Es ist eine große Gruppe. Viele Menschen, geliebte Kinder Gottes, wir sind gemeinsam unterwegs. Gott hat uns zu seinem Volk erwählt. und wir unterstützen uns, glaube ich, dabei gegenseitig, helfen uns durch diese dunklen Täler und unübersichtlichen Kurven hinweg und freuen uns auch miteinander, wenn es einfach auch mal einfach geht. Das ist ein ganz wunderbares Geschenk und ich glaube auch eine sehr verheißungsvolle Zusage, wanderndes Gottesvolk zu sein, miteinander unterwegs in diesem Leben, in diesem Glaubensweg und dass Gott und Christus uns entgegenkommt. Wir sind miteinander unterwegs, eben in Vorbereitung auf das, was kommt. Denn es ist uns ja versprochen und zugesagt, Jesus Christus wird kommen. Und das Schöne ist ja, wir wissen, wer auf uns zukommt, nämlich Christus selbst. Am Ende der Zeit, wenn unsere Zeit zu einem Ende kommen wird, dann kommt uns Christus entgegen. Und ich glaube, das Wunderbare ist, wir dürfen Menschen auf dieses Geschenk, auf dieses extreme Geschenk aufmerksam machen. Wir dürfen sie einladen, Teil dieser Wanderung zu sein, dieses wandernden Gottesvolkes, und sie einladen und sie an die Hand nehmen und mitnehmen und erzählen von Gott und von Jesus und von dieser befreienden, ja freimachenden, extremen und wirklich unendlichen Liebe Gottes. Himmelfahrt schenkt uns das.
Ja, und wir kommen zum Schluss. Nochmal auf dieses Anspiel zurückzukommen, wie Mona gerade gesagt hat. Himmelfahrt bedeutet, dass dieser extrem liebende Gott an uns interessiert ist, an jedem einzelnen Menschen. Und dass er sich entschieden hat, durch uns, die wir glauben, seine Gegenwart zu zeigen. Er hat sich entschieden, dass es weitergeht durch unseren Glauben. Und an der Botschaft ist nichts zu ändern. Im Gegenteil, wir sollen diese Botschaft aufnehmen. Wir sollen sie darüber nachdenken. Wir sollen die nicht verdrehen, sondern genauso, wie sie uns gegeben ist, wie sie uns überliefert ist in den Evangelien, sollen wir sie weitergeben in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Und sollen uns bewusst werden, was uns darin geschenkt ist. Und das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen mit dem Chor zusammen Gott loben. Und wir wollen wieder Stationen machen, diesmal so, dass wir an den Stationen Salböl haben. Salböl ist ja ein Bild auch für den Heiligen Geist. In Jakobus heißt es, ist jemand unter euch krank, der rufe die Ältesten zu sich, dass sie kommen und den Kranken mit Öl salben und das Gebet des Glaubens wird ihn aufrichten. Das heißt, wir rechnen mit der Gegenwart Gottes, mit dem Wirken Gottes. Wenn du heute krank bist, wenn du heute innerlich oder äußerlich, wenn da Schmerzen sind, keine Ahnung, welche Diagnosen über deinem Leben sind. Wir glauben heute an Gottes Gegenwart, an Gottes Heilung und Kraft. Und dann komm einfach, lass dich segnen, lass dich salben, lass dich neu stärken. Und wir rechnen damit, dass das Gebet des Glaubens dich aufrichtet. Für den Schritt, für den nächsten, den du zu tun hast, den du vor dir hast. In deiner Arbeit, in deiner Familie, welche Herausforderungen auch immer kommen. Gott ist da, er will uns segnen und er will uns heute aufrichten. Und alle anderen wollen einfach mit dem Chor zusammen Gottes Größe loben.